Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Wir blicken nach Malta. Dort konnten am Wochenende mehr als 400 Migranten doch an Land gehen. Eine Kehrtwende hatte sich die maltesische Regierung doch zuvor geweigert. Dann schauen wir uns an, was von dem Angebot zu halten ist, das Boris Johnson den Hongkong-Chinesen gemacht hat, ein Visum für Großbritannien zu bekommen. Und es geht um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie in Spanien. Spanische Medien berichten, dass Patienten aus Altersheimen gezielt von Krankenhäusern abgewiesen wurden. Das hat ein juristisches und ein politisches Nachspiel. Eigentlich hatte Malta zusammen mit Italien erklärt, während der Corona-Pandemie die Häfen für Rettungsschiffe zu sperren. Für Schiffe, die Migranten aus dem Mittelmeer aufnehmen. Doch am Wochenende dann die Kehrtwende. Mehr als 400 Menschen durften an Land gehen, die zuvor wochenlang auf Quarantäneschiffen von der Insel Malta festsaßen. Außerdem wurden die Appelle der maltesischen Regierung erhört. Drei EU-Staaten, Portugal, Frankreich und Luxemburg, haben sich bereit erklärt, einen Teil der aus Seenot geretteten Menschen aufzunehmen. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz hat genau verfolgt, was sich in den vergangenen Tagen auf Malta abgespielt hat. Frau Pongratz, lassen Sie uns noch zunächst einmal Revue passieren. Was ist da am Wochenende passiert?
Ja, am Wochenende hat sich wohl vieles zusammengestaut. Jedenfalls muss man das den Worten von dem Premier von Malta, Robert Abela, entnehmen. Er hat ein längeres Interview gegeben im maltesischen Fernsehen. Und demnach habe sich die Situation auf den Booten zugespitzt, speziell auf einem. Also da hätten die Flüchtlinge, die Migranten, die Menschen, die seit ungefähr 40 Tagen auf diesem Boot waren, hätten quasi damit gedroht, dass sie die Crew kidnappen wollen. Angeblich hätten sie auch Küchenmesser gehabt und wollten eine Gasflasche in die Luft sprengen. Also so wurde das dargestellt. Und Abela, eben der Premier, sagte, er musste eben abwägen zwischen der Sicherheit für die Crew, auch für die Menschen, oder eher, nennen wir es, eine populistische Entscheidung. Also er hat gemeint, wenn er eben sagt, sie sollen weiter draußen bleiben, dann wäre das in seinen Augen eine populistische Entscheidung. Er habe sich dann entschieden eben für die eher für die sichere Variante, also natürlich um das Leben nicht zu gefährden, und habe dann eben, dann habe die Regierung erlaubt, dass die vier Boote, Ausflugsboote, die die Regierung ja vor vielen Tagen gechartert hatte, in Malta einlaufen dürfen und die Menschen an Land gehen dürfen. Das hat sich über Samstag, Sonntag hingezogen. Letztendlich sind dann mehr als 400 Menschen in Malta an Land gegangen am Sonntagmorgen. Und so hat sich das eben am Wochenende dargestellt.
Und wie sah es in den letzten Wochen in den maltesischen Häfen aus, in den maltesischen Gewässern im Zuge der Corona-Krise? Hörte man ja fast nichts von Flüchtlingen in Deutschland. Wie war das auf Malta?
Ja, Sie haben es erwähnt, also Malta hat seine Häfen geschlossen, genauso wie Italien. Die Begründung war eben natürlich die Corona-Pandemie. Zum anderen auch die vollen Aufnahmelagern. Beispielsweise in Malta sind die teilweise schon bis aufs Doppelte belegt. Und deswegen hat man eben kein Schiff anlegen lassen. Genauso die privaten Seenotrettungsschiffe waren nicht unterwegs. Das war auch der Grund, dass die Flüchtlinge, die jetzt eben an Land gelassen wurden, von den maltesischen Kräften aufgenommen wurden in Seenotrettung, genauso wie ein Handelsschiff hatte das getan. Und man hatte eben die Menschen einfach draußen gehalten mit der Begründung der Corona-Pandemie.
Wir haben jetzt viel über Malta gesprochen. Italien ist in einer ähnlichen Situation. Wie sieht es dort aus? Wie sieht es dort an den Küsten aus?
Ja, an den Küsten Italien, Malta, Griechenland spielen sich ähnliche Szenen ab. In Italien haben jetzt die Verantwortlichen namens zum Beispiel der Staatsanwalt im Süden Siziliens, also der Chef der Staatsanwalt Luigi Padronaggio, hat uns erzählt, dass sich wohl die Ströme der Flüchtlinge verändern. Früher kamen sie ja ganz stark von Libyen, das tun sie natürlich auch zum Beispiel Richtung Malta, aber dass jetzt mehr Boote aus Tunesien kommen. Offenbar haben sich da viele zusammengetan, man hat den Eindruck, dass es in Fischerbooten die Menschen oft eben nach Europa gebracht werden, sodass es sehr schwierig sei zu erkennen, dass da tatsächlich Menschen geschmuggelt werden. Und nach den Angaben des italienischen Innenministeriums hat sich die Anzahl der Ankünfte in Italien verdreifacht. Also da haben wir, glaube ich, ein bisschen eine Schieflage, weil wir haben natürlich wegen der Corona-Pandemie, hat man nicht mehr so sehr drauf geschaut. Auf der anderen Seite ist wohl im Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl angestiegen durch veränderte Art des Schmuggelns. So jedenfalls die Erkenntnisse der Ermittler vor Ort.
Italien und Malta haben sich mit den Mittelmeeranrainerstaaten zusammengetan und der EU-Kommission einen Vorschlag formuliert, ihre Ansichten, wie es mit Einwanderung und Asyl weitergehen soll. Worum geht es den Mittelmeerländern dabei?
Ja, am Freitag haben sich die Innenminister der Europäischen Union getroffen und letztendlich sagen das die Anrainerstaaten natürlich schon lange. Sie beklagen die mangelnde Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Das hat auch der maltesische Premier Robert Abela in seinem Fernsehinterview gesagt. Immer wieder sagen sie natürlich, wir werden hier allein gelassen von der EU. Knackpunkt ist eben der Verteilmechanismus. Also ein Vorschlag ist eben, dass man die Dublin-Verordnung für die Länder, wo die Migranten vor allem ankommen, dass man die aushebelt, also dass letztendlich die Flüchtlinge nicht dort bleiben, sondern gleich weiter verteilt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und auch für die Seenotrettungsschiffe, private, die eben da unterwegs sind, dass da gemeinsame Leitlinien aufgestellt werden. Da gab es ja auch in der Vergangenheit immer wieder natürlich Streit, Probleme auch mit teilweise strafrechtlichen Verfolgungen. Also da wollen die auch, dass es letztendlich eine Art Leitlinie von der EU aufgestellt wird.
Malta und Italien drängen darauf, dass sie mit den Migranten auf dem Mittelmeer nicht allein gelassen werden. Besten Dank, Elisabeth Pongratz, nach Rom.
Gerne.
Genau vor einem Jahr, am 9. Juni 2019, wurde der Protest in Hongkong zu einer Massenbewegung. Millionenmärsche auf den Straßen, Gewalt zwischen Polizei und Demonstrierenden gehören seitdem zum Bild Hongkongs, das sich gegen den wachsenden Einfluss Chinas wehrt. Während in vielen westlichen Ländern über eine angemessene diplomatische Antwort nachgedacht wird, hat Großbritannien ein Angebot formuliert. Sollte in der früheren britischen Kolonie das geplante und umstrittene Sicherheitsgesetz tatsächlich zum Einsatz kommen, will Premierminister Boris Johnson etwa 3 Millionen Hongkongern einen schnellen Weg zur britischen Staatsbürgerschaft ebnen. Mehr dazu aus London von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer.
Das britische Generalkonsulat in Hongkong im letzten September. Hunderte Menschen protestierten dafür, als Briten anerkannt zu werden. Die Demonstranten schwenkten den Union Jack, die britische Fahne, und hielten ihre roten Pässe hoch.
Equal rights now!
Equal rights now!
Equal rights
now! Gleiches Recht sofort, forderten die Demonstranten und meinten damit ihre Pässe. Die weisen den Inhaber zwar als British National Overseas aus, als britischen Staatsbürger in Übersee. Damit ist er oder sie aber nicht vollwertiger britischer Staatsbürger. Der Ausweis berechtigt bislang nur zu einem Aufenthalt von 6 Monaten in Großbritannien, zu mehr nicht. Eingeführt wurde der Pass in den 80er Jahren, als Hongkong noch britische Kolonie war. Der letzte britische Gouverneur in Hongkong, Chris Patten, hält das mit dem Pass heute für einen Fehler.
I voted when I was a young member of parliament in 1981.
Als junger Abgeordneter stimmte ich 1981 für das Gesetz, das den Einwohnern von Hongkong nur einen Pass zweiter Klasse anbot. Er verweigerte ihnen das Recht, in Großbritannien zu leben. Ich halte dieses Recht heute aber für eine wichtige Verpflichtung. 1981 und später wollten die regierenden Konservativen nicht Millionen potenzielle neue Einwanderer schaffen. Heute plagt Konservative wie Patton das schlechte Gewissen. Man fühlt sich Hongkong und seinen Freiheiten verpflichtet. Der Vorschlag von Premierminister Boris Johnson besagt jetzt, wenn China die Sicherheitsgesetze in Hongkong tatsächlich einführt, dürfen bis zu 3 Millionen Menschen ein Visum beantragen, ein Jahr lang nach Großbritannien kommen und, Zitat, einen Weg vorfinden, wie sie britische Staatsbürger werden könnten. Eine etwas vage Formulierung. Chris Patten, der letzte Gouverneur von Hongkong, rechnet auch deswegen nicht damit, dass allzu viele das Angebot annehmen würden. Es ist reine Spekulation, wie viele kämen. Ich glaube, viele werden in Hongkong bleiben. Die Details der Gesetzgebung für den Pass muss man sich noch ganz genau anschauen. Diese Details gibt es noch nicht. Klar ist eben nur, dass das Angebot, nach Großbritannien zu kommen, nur für Hongkong-Chinesen gilt, die von 1997 geboren wurden. Viele der Aktivisten, die dem kommunistischen Regime die Stirn bieten, sind aber jünger. Li Jiaqian, einer der Anführer der Protestbewegung in Hongkong, weist das Angebot brüsk zurück.
It's this very hypocritical.
Es ist scheinheilig und armselig. Wir wollen nicht das Land verlassen. Wir wollen für Hongkong kämpfen. Die, die protestieren, sind nach 1997 geboren. Was ist mit denen? Wer schützt sie? Gebt ihr uns auf?
So how about those who want to stay and fight? Are you giving up on us?
Trotzdem, Boris Johnson wagt nach allgemeiner Auffassung eine diplomatische Kampfansage an China. Peking hat sie prompt als Einmischung zurückgewiesen. Offen ist deswegen, ob das Regime versuchen würde, Hongkong-Chinesen an der Ausreise zu hindern. Es bleiben viele Fragen also offen. Die Demonstranten vor dem Generalkonsulat in Hongkong skandierten im September: Wir sind britisch. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
Großbritannien fühlt sich Hongkong verpflichtet. Aus London war das Friedbert Meurer. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal zurückblicken auf die Zeit, als die Hiobsbotschaften in der Corona-Krise nicht abreißen wollten. Auf Spanien, wo es besonders viele Patienten gab. Anfang April wurden mehr als 900 Tote pro Tag im Zusammenhang mit dem Erreger SARS-CoV-2 registriert. Verstörend damals die wenigen Bilder aus den Madrider Krankenhäusern. Menschen lagen auf Bettlaken, platziert auf den Fußböden der Notaufnahmen. Inzwischen hat die spanische Regierung die Pandemie weitgehend unter Kontrolle. Und was nun verstört, das sind die Berichte spanischer Medien über die medizinische Versorgung alter Patienten aus Altenheimen in Madrid. Sie hätten überhaupt keine Chance gehabt, in einem Krankenhaus behandelt zu werden. Mehrere Angehörige haben Strafanzeige gestellt. Hans-Günther Kellner berichtet.
Seit Monaten recherchiert Manuel Rico über Altersheime in Spanien. Inzwischen bringen seine Berichte für das Online-Portal infolibre.com die Madrider Regionalregierung in ernsthafte Bedrängnis. Sie habe im März konkrete Anweisungen gegeben, nach denen die Krankenhäuser Patienten aus Altersheimen abweisen sollten. Es wurde ganz eindeutig diskriminiert nach dem Grad der Demenzkrankheit oder der Pflegebedürftigkeit. Und diese Kriterien galten ausdrücklich für Menschen aus Heimen. Das ist furchtbar. Ein Mensch kann auch mit einer hochgradigen Altersdemenz noch jahrelang leben. Wäre er in ein Krankenhaus gekommen, hätte er überleben können oder hätte wenigstens eine Chance gehabt. Ärzte verweisen auf die außergewöhnliche Notsituation in den Krankenhäusern im März und April. Die Kriterien zur Aufnahme mussten darum enger gefasst werden. Journalist Rico dazu: Wenn die Krankenhäuser völlig überfüllt waren, dann hätte man eben Ärzte in die Altersheime schicken müssen. Aber hier hat man weder das eine noch das andere unternommen. Den Menschen wurde letztlich die ärztliche Hilfe verweigert, nur weil sie in Altersheimen lebten. Der konservative Gesundheitsminister Enrique Ruiz Escudero wehrt sich, die veröffentlichten Dokumente aus seinem Haus seien nur Entwürfe. Aber auch von Ciudadanos, dem Koalitionspartner in der Madrider Regierung, gibt es heftige Kritik am Vorgehen. Rund 6.000 Altenheimbewohner sind in Madrid mit Covid-19-kompatiblen Symptomen gestorben, nur 12% davon in einem Krankenhaus. Für den Journalisten Rico sind die Zahlen ein Hinweis darauf, dass den alten Menschen aus Heimen die Behandlung in Krankenhäusern grundsätzlich verwehrt worden ist.
Es que la gente no va a una residencia por ser mayor.
Niemand kommt in ein Altersheim, weil er alt ist. Er kommt, weil er dement ist oder unter einem starken körperlichen Verfall leidet, sagt Rosa Ramos. Sie leitet mehrere Heime einer katholischen Stiftung und steht im Verband Amade vor, in dem sich kleinere private paritätische Träger zusammengeschlossen haben. Klar steht da nicht, dass niemand aus einem Altersheim in einem Krankenhaus aufgenommen wird. Aber die Ausschlusskriterien entsprechen genau dem typischen Heimbewohner. Tatsächlich würden schwerkranke Patienten in einem Krankenhaus nicht unbedingt besser versorgt als in einem Altersheim, sagt Ramos. Doch den Altersheimen fehlt es an Ärzten und dringend notwendige medizinische Unterstützung der Behörden sei völlig ausgeblieben. Mit drastischen Worten beschreibt sie die palliative Versorgung in jenen Wochen. Unser Physiotherapeut fuhr mit seinem Motorrad zum Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Plastiktüte gegeben. Als er zurückkam, sahen wir, dass die Tüte voller Morphium war. Sonst nichts. Morphium, der süße Tod. Nach 3 Tagen stirbt der Patient ohne Schmerzen. Das war die Behandlung für die alten Menschen. Als sich später die Situation entspannte, wurde auch die ärztliche Versorgung in den Heimen besser, erzählt die Heimleiterin. Schätzungsweise 60-80% unserer Heimbewohner haben sich infiziert. Als wir ihnen später schon beim geringsten Symptom andere Medikamente gaben, die wir aus dem Krankenhaus erhielten, haben sich viele erholt. Sehr viele. Die Frage der medizinischen Versorgung der Menschen in Altersheimen hat nun ein juristisches und ein politisches Nachspiel. 26 Familien von verstorbenen Bewohnern haben Strafanzeige gegen Mitglieder der Madrider Regionalregierung erstattet. Innerhalb dieser Regierung werfen sich die Koalitionspartner, die konservative Volkspartei und die Partei Ciudadanos gegenseitig illegales Verhalten und Verrat vor. Und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat eine Grundsatzdebatte zur Altenpflege in Spanien angemahnt.
Die medizinische Nichtversorgung alter Menschen hat nun ein juristisches und politisches Nachspiel, wie Hans-Günther Kellner berichtet hat. Flughafenseelsorge in Corona-Zeiten geht es gleich in Tag für Tag mit meiner Kollegin Caroline Born. Danke fürs Zuhören bis hierhin und tschüss, sagt Katrin Michaelsen. Thank you.